Liebe Gemeinde, nun stehe ich hier zum ersten Mal vor euch und ich bin schrecklich aufgeregt und nervös. Sollten gleich ein paar Tränchen über meine Wangen kullern, dann nicht, weil ich traurig bin, sondern sehr berührt durch unseren Herrn Jesus. Weil ich noch neu im Glauben bin, gab mir vor einiger Zeit jemand den Rat, mir zunächst das Neue Testament in der Bibel vorzunehmen. Ich würde bestimmt eine Stelle entdecken, die mich ganz besonders anspricht. Dazu lese ich jetzt, was Markus in seinem 5. Kapitel berichtet, von der Macht Jesu über Krankheit und Tod, die Verse 21 und 25 bis 34. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren unter starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, dann werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gewand angefasst? Seine Jünger antworteten, du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen. Und da fragst du, wer dich angefasst hat? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund.« Als ich diese Verse las, bekam ich eine Gänsehaut. Denn in dieser Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt, fand ich mich wieder. Körperlich bin ich gesund, aber vor 12 Jahren starb mein jüngstes Kind. Seitdem blutet mein Herz, blutet meine Seele. Das Herz bluten, die Trauer ist nicht ständig präsent, aber die alte Wunde bricht immer wieder mal auf. Kein Therapeut, kein Medikament konnte diese Wunde heilen. Wenn sie aufbricht, ist es wie ein täglicher Kampf ums Überleben. Ich konnte mich so gut in diese Frau hineinversetzen. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie sie in ihrer ganzen Verzweiflung durch die Menschenmenge kämpft, sich unwürdig fühlend, aber mit dem Wissen und dem festen Glauben daran, dass nur eine Berührung mit Jesu Gewand sie heilen würde. Sie wusste, dass nur er sie von ihrem Leid befreien, von ihrem Leid erlösen konnte. In diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich mich an unseren Herrn Jesus wenden kann, wenn mich die Trauer wieder überrollt. Dann werde ich meine Augen schließen, in Gedanken vor ihm niederknien und den Saum seines Gewandes berühren. In seiner bedingungslosen Liebe wird der Herr mich an seine Hand nehmen und zärtlich zu mir sagen, meine Tochter, ich fühle mit dir. Ich nehme deinen Schmerz auf mich und tiefer Frieden soll dein Herz erfüllen. Kummer und Schmerz werden mir in Zukunft bestimmt nicht erspart bleiben, aber die Gewissheit, dass Gott mich liebt und dass ich ihn immer um Hilfe bitten kann, schenkt mir Trost und Kraft, alles Leid zu ertragen, ohne daran zu zerbrechen. Denn um wie viel mehr hat Jesus gelitten, als er für uns am Kreuz starb? Heute möchte ich unserem Herrn voller Freude entgegentreten, mit euch zusammen sein Brot essen und aus seinem Kelch trinken. Ich lobe und preise und ehre unseren Herrn Jesus, denn in seiner bedingungslosen und unendlichen Liebe ist er das Licht und der Anker in unserer Zeit. Amen.
Ja, wir haben uns entschlossen, das Lied einmal drei zu teilen. Das ist etwas ungewöhnlich, aber wir wollten das so in den Strophen vorwegschicken zu den einzelnen kurzen Andachten, die wir noch halten möchten. Und als Dolores so sagte, wir wollen verschiedene Themen sprechen, uns kam die Gewissheit, da habe ich dann diesen gemacht, und habe dann gesagt, lass mich über die Gewissheit des Glaubens sprechen, die wir ja auch gerade besungen haben. Und mich hat vieles in letzter Zeit berührt und diese Gewissheit nochmal verstärkt. Und als ich in der letzten Woche gesehen habe, die Jahreslosung für nächstes Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht, da hat mich das ganz, ganz stark nochmal auch an mein Erleben erinnert. Und wenn mich heute einer fragt in Gesprächen, ja, glaubst du das denn alles, was da steht in der Bibel, und glaubst du das wirklich, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, nein, ich glaube das nicht, ich weiß, dass es so ist, das ist eine Gewissheit, ich weiß ganz genau, dass es so ist, und nichts und niemand kann mich davon abbringen, weil der Herr mich selber beim Namen gerufen hat und gesagt, Petra, das ist die Wahrheit. Und er hat sie in mein Herz gelegt, und deswegen kann ich nicht anders sagen, als ich weiß, dass mein Erlöser lebt, so wie Hiob das sagen konnte. Und ich weiß, dass er alles wahr macht. Ich weiß, dass jede Verheißung die Wahrheit ist und dass wir alle Zeugen davon sind, dass diese Wahrheit sich auch offenbart. Und da möchte ich nochmal lesen aus Johannes 6, Vers 47, weil die Wahrheit ist in Gottes Wort und wir können nicht genug in Gottes Wort forschen und lesen. Da heißt es in der Endzeitrede, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Und selbst ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Ja, der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das möchte er uns immer wieder mitteilen. Und gerade im Abendmahl möchten wir diese Wahrheit erleben, dass er wirklich unter uns ist, mit uns das Brot des Lebens teilen möchte. Und ich glaube, in dieser Zeit, in der wir stehen, ist diese Gewissheit so nötig, weil ihr findet da draußen nicht die Wahrheit. Niemand da draußen in der Welt sagt euch die Wahrheit. Kein Politiker, niemand der Weltenlehrer sagt euch die Wahrheit. Die Wahrheit ist allein im Wort zu finden. Und unser Herr Jesus hat uns die Wahrheit gebracht. Sucht nirgendwo anders. Und das ist uns ein großer Trost, denn auch im Wort hat er uns genau für diese Zeit alles dagelassen. Und die Warnungen, die so wichtig sind, seht zu, dass euch niemand verführt in den letzten Tagen. Aber auch seht zu, erschreckt nicht, denn es muss ja geschehen. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da sein und dort. All das ist uns ja vorhergesagt. Und deswegen fürchtet euch nicht. Das ruft euch der lebendige Gott zu. Fürchtet euch nicht. Denn die Furcht macht uns schwach. Und der Herr will uns zu Kämpfern machen und zu Vertretern seiner Wahrheit. Lasst euch keine Angst machen. Der Peter hat schon gesagt, dass wir einfach für uns im Herzen so erlebt haben, dass wir das Abendmahl wirklich hier in unserer Gemeinschaft anders erleben möchten, nämlich noch viel stärker in Verbundenheit zu unserem Herrn. Und ja, es ist ein Stärkungsmahl und im Judasbrief ist es sogar das Liebesmahl genannt. Und das heißt für uns als Gemeinde auch, dass es uns stärkt in unserer Gemeinschaft, dass wir alle hier Kraft schöpfen können und in dem Liebesmahl mit unserem Herrn Jesus, aber auch untereinander verbunden werden. Und der Waldemar Justus, den ich sehr gerne predigen höre, der hat vor kurzem in einer Predigt erzählt von einem Gottesdienst, den sie gefeiert haben, einen Lobpreisgottesdienst. Und vorher hatte er sich fürchterlich mit dem Techniker gestritten. Da ging es um ganz profane Sachen, ne? Also so, wer denn jetzt was hätte zu tun gehabt und wer hätte früher kommen müssen und. Und dann ging es daran, das Abendmahl zu feiern und er hat plötzlich gemerkt, oh meine Güte, ich kann das so jetzt gar nicht nehmen. Und bevor er bevor das Abendmahl gefeiert wurde, ist er runter nochmal von der Bühne und ist zum Techniker gegangen, hat ihn ganz herzlich umarmt und hat gesagt, verzeih mir bitte, Bruder, also das war völlig daneben von mir. Und ja, wenn wir jetzt ins Abendmahl gehen, möchte ich, dass das ausgeräumt ist. Und wir haben so gedacht, vielleicht können wir das heute auch nutzen. Einfach diese Verbundenheit untereinander, die Verbundenheit mit unserem Herrn im Stärkungsmahl, dass wir innehalten und auch das Brot und den Wein einen Moment bei uns behalten, um nochmal in uns zu schlagen und einfach zu schauen und das vor den Herrn zu bringen, was vielleicht in der letzten Zeit nicht gut gelaufen ist und ihn auch bitten, uns davon wieder zu erlösen, uns eigentlich würdig zu machen, um mit ihm das Mahl zu nehmen. Und vielleicht magst du die Zeit, die du das Brot einfach noch in Händen hältst, dafür nutzen, noch einmal ihn nicht zu schlagen. Und wir würden dann gerne das Brot gemeinsam einnehmen und auch den Traubensaft hinterher gemeinsam trinken, damit wir noch mehr diese Gemeinschaft auch hier in unserer Gemeinde spüren. Und es soll ein Liebesmahl sein. Und in dem Moment sollte wirklich alles vergessen sein, was zwischen uns allen vielleicht dann und wann steht, aber auch was zwischen uns und dem Herrn steht. Und in 1. Korinther, da sagt uns Paulus auch nochmal, wie das rechte Gedenken eigentlich gehen soll. Und ich möchte das einfach nochmal so hier lesen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesu in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und am Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt und auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf dass ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Alles andere will ich ordnen, wenn ich komme. Ja, was für eine Verheißung. Der Herr kommt ja wieder. Und in der Zwischenzeit suchen wir Gemeinschaft mit ihm und untereinander in diesem Liebensmahl, uns zur Stärkung und zur Gewissheit. Und das ist ja ein Imperativ, also ein Befehl, ja, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und wenn wir das so lesen, dann wollen wir uns doch bemühen, das auch in echten Gedenken an den Herrn Jesus so zu feiern. Und deswegen haben wir uns heute zu dieser anderen Form des Abendmahls entschlossen.
Ja, liebe Geschwister, schaut euch doch mal untereinander an. Schaut euch mal tief in die Augen. Schaut euch an. Ist uns eigentlich bewusst, wie stark wir miteinander verbunden sind? Ich habe vor circa 6 Jahren in Spanien eine Glaubensschwester kennengelernt und seitdem sehen wir uns einmal im Jahr, wenn ich im Urlaub bin, und zwischendurch simsen wir über WhatsApp. Die letzten 2 Jahre haben wir uns nicht gesehen und in der Zwischenzeit ist viel bei uns beiden passiert. Carmen geht's auch im Moment nicht so gut und es war uns beiden sehr, sehr wichtig und einen richtigen Drang hatten wir, uns in den Arm zu nehmen, wenn wir uns wiedersehen, weil wir wissen nicht, es geht ihr wirklich schlecht, ob es vielleicht hier auf Erden das letzte Mal war, dass wir uns sehen. Ja, dieses Jahr kam es dann auch dazu und es war eine ganz lange, innige Umarmung. Da war so viel Liebe und Verbundenheit. Man spürte, dass wir zusammengehören auf eine ganz übernatürliche Art und Weise. Obwohl 2500 Kilometer zwischen uns liegen und wir uns kaum sehen und eigentlich auch gar nicht richtig kennen, ist da ein ganz starkes Band, was uns zusammenhält. Das Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl. Es ist eine ganz innige Vereinigung mit Jesus, die wir jetzt erleben. Wir freuen uns an der Gemeinschaft mit allen anderen, die auch zu Jesus gehören und mit uns das Abendmahl feiern. Gemeinsam denken wir daran, was Jesus aus Liebe zu uns getan hat. Und ja, danken ihm, dass er sich für die Sünden aller geopfert hat. Durch Jesus gehören wir zusammen, weil er uns mit dem Vater versöhnt hat. Er hat uns zu Gottes Kindern gemacht. Okay, wie in jeder Familie kracht es vielleicht auch mal hier und da und man ist sich uneins. Deswegen ist das Abendmahl auch eine gute Gelegenheit, sich selbst und seine Beziehungen zu den Geschwistern zu prüfen. Liegt da noch was im Argen mit meinem Bruder oder meiner Schwester? Wo muss ich um Vergebung bitten? Wo muss ich jemanden vergeben? Aber trotz aller Streitigkeiten oder Unterschiede bleiben wir eins und in Jesu Liebe miteinander verbunden, selbst wenn Tausende von Kilometern zwischen uns liegen würden. Das Abendmahl ist ein Stärkemahl auf dem Weg zur Ewigkeit. Und diesen Weg gehen wir nicht alleine. Wir alle sind eins in Christus, untrennbar miteinander verbunden. Gemeinsam dürfen wir an etwas ganz Großem und Heiligem teilhaben, weil wir Gottes Einladung gefolgt sind, angenommen haben. Wir sitzen genau jetzt mit unserem Herrn und Erlöser an einem Tisch und zelebrieren als weltweite Familie und dürfen uns an seiner Liebe erfreuen. Auch wenn der Herr jetzt nicht sichtbar ist, wissen wir, dass er anwesend ist. Das wissen wir. Er ist in jedem Glaubenden, denn wir sind sein Tempel. Wie schön wird es erst werden, wenn wir ihn sehen und anfassen können. Bis dahin können wir aber gewiss sein, dass jede Umarmung, jedes freundliche Wort, das wir austauschen, jedes Abendmahl, was wir feiern, wie ein Kuss Gottes ist. Amen.
Das ist für mich ein echtes Erlebnis, was wir heute hier gemeinsam erleben. Ich entdecke das Abendmahl gerade wieder ganz neu. Es sind diese unterschiedlichen Blickwinkel und die unterschiedlichen Empfindungen auch dazu, in unterschiedlicher Weise ausgedrückt, ein zentrales Thema des Gottesdienstes, des Abendmahls. Es ist das Symbol, das Zeichen, das Jesus seiner Gemeinde gibt, solange bis er wiederkommt, dass wir es immer wieder einsetzen, um uns daran zu erinnern, dass er die Person ist, die uns das Heil und das Leben bringt. Und nichts anderes und kein anderer. Für mich ist in dieser Vorbereitungszeit und auch jetzt die Frage aufgetaucht, wie ist dieses Abendmahl, warum hat dieses Abendmahl eine so große, zentrale Bedeutung? Dieses Abendmahl geht in die Tiefe der menschlichen Seele. Hier geht es ums Ganze, hier geht es um Leben und Tod. Und das zu verinnerlichen und die Entwicklung zu sehen in der Bibel ist eine spannende Sache. Ich werde versuchen, das einmal kurz zu fassen. Petrus sprach immer wieder von der Wahrheit. Jesus sagt, ich werde euch, Paulus schreibt im Brief an Timotheus, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist das für eine Wahrheit, die wir brauchen, die wir von uns selber nicht finden, die für uns aber lebenswichtig ist, jetzt in unseren Tagen? Und da öffnet uns die Bibel, öffnet uns Gott, Jesus Christus, dieses Bild in einer Welt, in der wir wirklich leben, die wir so als Mensch nicht wahrnehmen. Es gibt nämlich eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Die sichtbare Wirklichkeit, in der wir leben, ist für ihn sichtbar und erforschbar und erfassbar. Aber die genauso wichtig ist die unsichtbare Wirklichkeit, die uns genauso umgibt. Und das ist ganz bedeutsam. Ich versuche das mal so an einer Stelle, der Hebräerbrief verknüpft das auf eindrückliche Weise, wie tief und wie tiefgründig dieses Abendmahl eine Wirkung auf uns hat. Ich lese die Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, von Vers 5 an. Auch Christus hat sich nicht die Würde des hohen Priesters angemaßt. In dieser Aufgabe hat Gott ihn berufen, als er zu ihm sprach, Du bist mein Sohn, heute setze ich dich zum König ein. Oder wie Gott an anderer Stelle sagt, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Als Jesus unter uns Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Nachdem er zu Gottes Thron zurückgekehrt ist, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Gott selbst hat ihn für uns zum hohen Priester eingesetzt, so wie Melchisedek. Es gibt eine ganz kleine, kurze Geschichte über diesen Melchisedek im ersten Buch Mose. Abraham, der Urvater des Glaubens, der seinen Glauben bezeugte und Gott diesen Glauben so annahm, dass er zum Urvater des auserwählten Bundesvolkes Israel wurde, war in einem, der Neffe Lot war gefangen weggeführt worden, hatte einen Kampf verloren und Abraham mit seiner kleinen Armee setzt sich ein und kämpft und rettet seinen Neffen Lot aus der Gefangenschaft und befreit ihn. Das war eine Szene innerhalb dieser Entwicklung des Abraham in seiner Gottesbeziehung. Und diese Tat war ziemlich gewaltig und nach dieser Tat gab es ein Gespräch zwischen den Königen der damaligen Zeit. Abraham war der Sieger und da taucht der Name Melchisedek auf, dieser Person taucht auf und reicht Abraham Brot und Wein. Ein Siegeszeichen für das Leben. Ohne Brot verhungern wir, ohne Wein verdursten wir. Schauen wir auf den Sündenfall, dann ist der Sündenfall so tiefgreifend, wie wir ihn kaum sehen können. Beim Sündenfall hat sich der Mensch in der sichtbaren Welt von Gott getrennt und in der nicht sichtbaren. Diese Trennung war allumfassend, die der Mensch da bewirkt hat, um sich von Gott zu lösen. In dieser Geschichte von Abraham kommt Gott auf den Menschen zu und bringt ihm das Leben wieder neu und setzt diesen hohen Priester Melchisedek in diesem Bild als hohen Priester vor sich in die Himmelswelt, als Büßer, als der diese Schuld auf sich nimmt und diese Schuld praktisch vergibt, sodass der Glaubende durch diese Heilung des Priesters, eben des hohen Priesters im Himmelreich, in der unsichtbaren Welt vor Gott als der Geheilte und Gerettete auftreten kann. Die Folge war, dass die Die Opfergaben im Alten Testament, in dem sichtbaren Bereich, ein Tier geopfert wurde, auf das die Sünde des Menschen gelegt wurde, diese Sünde, das Tier wurde dann geschächtet, es wurde ausgeblutet, das Tier vergoss sein Blut, sein Leben und damit ein Stück weit Vergebung der Sünden für das Volk, das da diese Sünden vorher begangen hat. Und diese sichtbare Zeichen hatte zur Folge, dass dann dieser Melchisedek im Himmel als Fürsprecher, als hoher Priester für in der Himmelswelt dafür eintrat, dass diese Schuld auch in der Himmelswelt vergeben wurde und die Glaubenden dann als die Geheiligten und die Geretteten vor Gott erscheinen konnten. Jesus Christus, wenn wir dieses Bild aufgreifen, im Neuen Testament, Jesus Christus ist das vollkommene Opferlamm Gottes. Er hat diese Schuld, meine Schuld, unsere Schuld getragen und er ist als sichtbar als Mensch auf dieser Erde. Er hat sein Blut vergossen und hat seine Seele ausgeschüttet bis in den Tod und hat sich geopfert für unsere Sünden. Und ist hinaufgestiegen als der vollkommene hohe Priester vor den Thron Gottes und er ist der Bürger für unsere Schuld im Himmelreich und durch ihn stehen wir, als der für unsere Sünden bürgt, als durch ihn stehen wir vor Gott als schuldlose Kinder Gottes. Und das ist so allumfassend und so tiefgreifend, dass wir durch diese Handlung und durch dieses Geschehen, durch den Glauben an Jesus Christus und durch ihn als hohen Priester in der Himmelswelt Kinder Gottes sind und bereits jetzt das ewige Leben in uns tragen. Und das Abendmahl beinhaltet das. Wir können jetzt, wenn wir das Abendmahl nehmen, symbolisch unsere Sünden, unsere Schuld, unsere Belastungen auf Jesus legen. Er büßt sie in der sichtbaren Handlung und in der unsichtbaren Handlung tritt er als hoher Priester jetzt in diesem Moment, wenn wir dieses Abendmahl einnehmen, vor Gott, sodass wir als Geheiligte vor Gott stehen. Ist das nicht ein Hammer? Jesus Christus ist das vollkommene Lamm. Wir können unsere Sünden abladen und er vertritt als hoher Priester uns bei Gott und wir sind bereits jetzt gerettete Menschen. Dieses Abendmahl ist tiefer und es hat so viele Bedeutungen. Es ist das Liebesmahl, es ist das Rettungsmahl, es ist das Abendmahl, es ist das Herrenmahl, es ist das Gedächtnismahl. Und wir wollen dieses Abendmahl auf uns wirken lassen, ganz persönlich. Es betrifft die Tiefe unserer Seele. Jesus Christus ist der, der unsere Schuld gesühnt hat und jetzt als hoher Priester für uns Gott bei Gott einsteht und wir sind durch ihn lebendige, schuldlose Kinder Gottes. Amen.